Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Happy Eisprung,
schwanger aus dem Bauch heraus,
euer Podcast für eine intuitive Schwangerschaft. Ich bin Sunny, schwanger mit dem zweiten Kind und habe unendlich viele Fragen.
Und ich bin Andrea, Mutter von 4 Kindern und Hebamme und habe alle Antworten für euch parat.
Schön, dass du dabei bist. Wir wünschen dir viel Freude mit unserem Podcast. Ja, moin und willkommen zum Schiedwetter, stürmisches Ostseewetter heute. Andrea ist natürlich trotzdem da.
Ja, hallo. Schön hergeweht hier.
Genau, bist aber trocken geblieben.
Ja, so halbwegs.
Halbwegs, sehr gut.
Aber wenn man im Norden wohnt, dann weiß man ja, dass man mal ab und zu nass wird.
Das stimmt. Ich habe gerade überlegt, ob das vielleicht heute auch mit unserer Folge zu tun hat, welches Thema wir bereden.
Nee,
ne?
Nee.
Das ist nicht stürmisch, ne? Unser Thema heute?
Nein.
Ja, da wollen wir mal das Geheimnis lüften, worüber wir heute reden wollen. Wir sind ja jetzt im dritten Trimester angekommen. Und wie wir schon den Ausblick auch gegeben haben, wird es sich jetzt ganz viel um die Geburtsvorbereitung hier drehen. Und heute, wie hast du es so schön bezeichnet, unser Thema heute?
Die drei Säulen der Geburtsvorbereitung. Ist mir mal irgendwann spontan gekommen. Aber es gibt immer so Dinge, wo ich sage in der Geburtsvorbereitung, das sind so die drei Sachen, wo ich wirklich Wert drauf lege, dass die Frauen sich da vorbereiten.
Na, dann schieß mal los.
Genau, mental, körperlich und geistig. Man könnte mal mental zu geistig nehmen, aber damit meine ich einfach, natürlich ist es heutzutage gut, Fakten zu wissen, sich, ich will jetzt gar nicht allumfänglich sagen, allumfänglich zu informieren, weil das dann vielleicht so ein bisschen suggeriert, man muss alles wissen. Also ich finde wenig, aber fundiert gut, weil ich bin ja auch nicht so ein ganz, ganz großer Freund, wenn man zu viel nebenbei liest, sondern einfach ein paar Fakten zu Geburten einfach weiß. Das kann unterschiedlich aussehen bei den Frauen. Es gibt Frauen, die sich dazu dann irgendwelche Videos angucken, was ich jetzt nicht ganz so toll finde. Es gibt aber auch Frauen, die einfach ihren Geburtsvorbereitungskurs bei der Hebamme machen, wo sie dann eben das Faktenwissen bekommen. Und das meine ich damit, dass man einfach heutzutage weiß, okay, irgendwann wird dieses Kind da rauskommen, wie läuft so eine Geburt, wie laufen diese Prozesse ab, worauf muss ich mich da einstellen? Fertig. Dann vielleicht auch noch, wo gehe ich hin? Darüber werden wir auch noch mal sprechen. Und was ist dort vor Ort? Wie werden einige Dinge gehandelt? Und muss ich mich da noch mal spezieller vorbereiten? Das finde ich, gehört für mich so ein bisschen zu geistiger Vorbereitung.
Okay, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann würdest du eigentlich vorschlagen, Geburtsvorbereitungskurs bei der Hebamme.
Ja.
Und dann weiß man,
was geht.
Nicht noch keine Buchempfehlung, keine Internetseite empfehlen.
Naja, das ist ja immer, hier haben wir, denke ich, so den ganz großen Luxus, dass wir hier hebammentechnisch noch gut aufgestellt sind. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass jede Frau, die möchte, auch ein Plätzchen in einer Geburtsvorbereitung bekommt. Ob das jetzt unterm Strich dann immer so genau das Richtige für sie ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber trotzdem hat jede Frau hier schon die Chance, Faktenwissen von einer Hebamme zu bekommen. So, und das wird ja auch von der Krankenkasse bezahlt. Das heißt, es entstehen für mich jetzt auch keine Kosten. Es gibt einige Hebammen, die auch einen Partnerzuschlag für Männer nehmen und in Rechnung stellen.
Okay.
Mache ich in meinem Falle jetzt nicht, aber es ist durchaus üblich bei Hebammen, dass da nochmal 70 Euro für den Partner berechnet werden. Aber ja, und drüber hinaus, also in Großstädten kann das auch nochmal ein bisschen teurer sein. Also das mache ich nicht, also ich persönlich in meiner Praxis nicht, weil mir das unheimlich wichtig ist, dass die Männer mit im Boot sind, dass die dabei sind, dass sie einfach auch wissen, was kommt da auf mich zu, eine grobe Vorstellung davon haben, was so eine Geburt überhaupt ist und was da so passiert im Körper der Frau. Und worauf man so achten soll und wann man losfahren muss. Und das sind alles Dinge, die man eben in einem ganz normalen Geburtsvorbereitungskurs bei einer Hebamme hört.
Ja. Ja, und sag mal kurz, was für einen Umfang hat so ein Geburtsvorbereitungskurs? Vielleicht bei dir einfach mal erzählen.
Bei mir sind es 6 Kurseinheiten und 2 Stunden. Das bleibt meistens nicht bei den 2 Stunden. Gerade wenn es die großen Themen sind, Geburt und Problemgeburten und so weiter und so fort, dann bleibt es meistens nicht bei den 2 Stunden. Es gibt aber auch andere Hebammen, die meinetwegen 8 Kurseinheiten geben und dann vielleicht nur 1,5 Stunden. Also das ist sehr unterschiedlich. Ne?
Ja, und wann empfiehlst du diesen Geburtsvorbereitungskurs zu machen?
Also ich lade die Frauen dazu immer erst so ab der 30., 32. Schwangerschaftswoche ein. Weil bei mir geht er über 6 Wochen oder auch für sehr, ich sage jetzt mal engagierte Eltern, die halt beruflich noch sehr viel zu tun haben oder wo es zeitlich einfach gar nicht anders geht, habe ich natürlich auch einen kompakteren Kurs über ein Wochenende, wo alle Themen sehr zusammengefasst werden, wo wir dann wirklich ein ganzes Wochenende zusammen sind mit den Paaren. Und da kann man ihn natürlich ein bisschen später legen. Also ich wäre jetzt auch kein großer Freund, den arg zu früh zu machen, weil man dann natürlich nach hinten raus auch vieles wieder vergessen hat. Und das ist der Schwangerschaftsdemenz geschuldet. Aber wenn man so, ich sag mal, in der 30., 32. Woche startet, dann geht das über 6 Wochen, dann hast du also locker noch nach hinten raus ein bisschen Zeit. Ne? Und das ist dann auch so ein nahtloser Übergang. Ich sehe die Frauen sowieso die letzten 4 Wochen ganz regelmäßig, einmal in der Woche. Und das ist so ein nahtloser Übergang dann auch bis in die Geburt. Ja, und da erfährst du eben alles zu den großen Themen, wie, was passiert so in der letzten Zeit noch, wie bereitet sich der Körper vor auf die Geburt, wie läuft dann so eine Geburt überhaupt ab, wie startet die, wie muss ich ins Krankenhaus oder wann muss ich ins Krankenhaus, dann auch Problemgeburten. Da sage ich immer den Paaren, ich möchte gar keine Ängste schüren, aber es ist halt heutzutage einfach so, dass zumindest hier in Deutschland der überwiegende Teil, also ich würde jetzt mal behaupten 90%, ich kann da jetzt aber keine ganz genauen Zahlen sagen, in der Klinik stattfinden, die Geburten. Und dann muss man sich natürlich dort auch mit Ärzten und mit Geburtsmedizin auseinandersetzen und da es ist einfach so, dass die Ärzte auch aufklären müssen über eventuelle Komplikationen, die bei einer Geburt auftreten können. Auch wenn wir natürlich immer davon ausgehen, dass Geburt ein ganz natürlicher und normaler Ausscheidungsprozess ist.
Ich finde es schön, wie du das immer sagst.
Du brauchst darüber nicht. Es ist ja so. Es ist ein normaler Ausscheidungsprozess, wo die Gebärmutter einfach möchte, dass dieser Inhalt, das Baby, mit allem drum und dran, wenn es dann fertig ist, auch herauskommt. Ja,
ja.
Genau. Und grundsätzlich gehen wir natürlich davon aus, dass es ein normaler, natürlicher Prozess ist. Aber ich bin auch schon seit über 30 Jahren Hebamme und ich weiß auch aus einer Situation, wo die hast du einfach manchmal auch nicht vorhergesehen. Ja? Da kann es immer auch mal Probleme geben. Der Prozentsatz ist natürlich sehr, sehr klein. Wenn wir von einer ruhigen Geburtsatmosphäre ausgehen und von interventionsarmer Geburtshilfe, dann ist der Prozentsatz sehr, sehr klein. Aber nichtsdestotrotz ist es eben nicht für jede Frau möglich, das so, oder können eben aufgrund vielleicht von Vorerkrankungen oder so, oder Problemen beim Kind, kann sich eine Geburt auch mal schwieriger gestalten. Und sobald du natürlich einen Fuß in eine Klinik setzt, sind die Ärzte auch verpflichtet, dich über Probleme, Risiken aufzuklären. Das ist ganz, ganz normal. Da will ich natürlich auch, dass die Frauen dann nicht nach Hause kommen und sagen, oh Gott, jetzt wird das alles ein großes Drama und das ist jetzt ja alles hochgefährlich, wenn hier so ein Kind auf die Welt kommt. Das ist es ja nicht. Das sind Risiken, die ein Arzt auch bei jeder OP aufklären muss, damit er einfach seiner Aufklärungspflicht nachgekommen ist.
Ja. Ne? Also mir fällt da zum Beispiel auch gerade ein, weil du es auch immer so, dein Credo ist mit der PDA, da hattest du letztens bei mir auch gesagt, du willst keine PDA, Sunny, aber lass dich vorher das Beratungsgespräch machen, dass du aufgeklärt wurdest darüber, weil nachher unter der Geburt und in der Stresssituation bist du gar nicht mehr so aufnahmefähig und mach das lieber in einem Zustand, wo es dir gut geht, wo du das wirklich auch sachlich, relativ emotionslos betrachten kannst.
Genau.
Und wir haben das ja bei Hans auch schon gemacht und da habe ich auch so gedacht, krass, ich für mich alleine hätte gesagt, nee, brauche ich nicht, dieses Aufklärungsgespräch. Und es hat mit mir auch, weil wir haben es auch relativ früh gemacht, ich glaube 32., 33. Woche, weiß ich gar nicht ungefähr, wann das bei uns hier möglich war. Aber es war total gut, wir haben das immer gehört. Es war trotzdem für mich klar, also wenn es nicht unbedingt nötig ist, brauche ich es nicht und brauchten es ja dann zum Glück auch nicht. Und das fand ich aber ganz cool, diesen Blickwinkel von dir zu bekommen. Vorher einfach mal zu schauen, was es alles gibt. Genauso sagst du ja auch, guckt euch vorher den Kreißsaal einmal an.
Nicht nur einmal. Also es ist ja zurzeit nicht möglich.
Ja, okay.
Aber ich empfehle unter normalen Umständen den Frauen immer den...
Ja, das war jetzt hier ein Notarztwagen. Der kommt aber nicht wegen mir.
Ja. Ich empfehle den Paaren eigentlich unter normalen Umständen Minimum dreimal den Kreißsaal zu sehen.
Warum?
Naja, kommst du das erste Mal irgendwo hin, wo du fremd bist? Wie bist du dann? Verhalten, ne? Dann traut man sich gar nicht, sich irgendwo hinzusetzen. Die ganze Umgebung ist völlig fremd. Und wenn du da aber zum dritten Mal hinkommst, ja, wenn du schon zweimal da warst, dann weißt du schon, ah ja, alles klar, da geht's zur Toilette, da ist der Tresen, da sitzen die Hebammen, da ist der Kaffeeautomat, da geht mein Mann selbstständig hin oder da ist nochmal eine kleine Aufenthaltsecke oder ich habe diese und diese Möglichkeiten. Wenn du das erste Mal in ein Krankenhaus kommst, bist du so geflasht, auch ängstlich, das macht ja auch was mit uns. Und deswegen unter Normalumständen sage ich den Paaren immer, geh möglichst dreimal an den Ort, wo du auch dein Kind gebären möchtest.
Ah, okay.
Das ist auch, warum laufen Hausgeburten unkomplizierter? Weil du da zu Hause bist, weil du dich da wohlfühlst, weil du dich da fallen lassen kannst. Warum gibt es Leute, die immer wieder an den gleichen Urlaubsort fahren?
Ja, stimmt. Weil sie gleich in Urlaubsstimmung kommen.
Weil sie sofort in Urlaubsstimmung sind, weil sie sich nicht erst orientieren müssen, 3 Tage, wie das in dieser Hotelanlage aussieht, wo die Restaurants sind, wenn man so einen Urlaub macht. Sondern die wissen dann ganz genau vom allerersten Tag, sobald sie den Koffer abstellen, da ist der Pool, da ist...
da gibt es zum Essen.
Ja, genau.
Ja. Und sag mal, wenn du das sagst, dreimal, das klingt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich weiß nicht, wie viele Geburten bei uns in der Woche sind, aber spielt das Krankenhaus denn da mit?
Ja, klar. Also A, gibt es unter Normalbedingungen, wenn es keine Pandemie ist, einmal im Monat eine Kreißsaalführung, eine offizielle, wo du hingehen kannst, wo dann alle Paare, die sich für diese Klinik interessieren, durch die Kreißsäle geleitet und geführt werden mit einer kleinen Präsentation oder mit noch ein bisschen Text nebenbei. So, dann empfehle ich den Frauen immer vielleicht noch einmal einen persönlichen Termin machen. Also das ist auch in Wismar möglich, jetzt gerade unter der Pandemie nicht. Aber du kannst jederzeit im Kreißsaal anrufen und sagen, hier, ich interessiere mich für die Klinik. Ich würde gerne mal, wenn es irgendwie passt, vorbeikommen und mir den Kreißsaal angucken. Würde es Ihnen denn heute vielleicht passen?
Mhm.
Und dann kann die Hebamme sagen, entweder ist der Kreißsaal leer und sagen, kommen Sie gerne vorbei. Oder aber, nee, heute passt nicht, aber rufen Sie die Tage nochmal an.
Ja, und das könnte man ja dann vielleicht damit verbinden mit dem, wie nennt man das, Geburtssprechstunde, wo man Aufnahme der Patientenunterlagen...
Nee, das wäre ja dann das dritte Mal.
Ah, okay, alles klar.
Also das sind so für mich immer, das ist das, was ich den Frauen empfehle. Geh einmal mit der Gruppe, ne, dass du mal einen Überblick bekommst, was passiert da, wie ist das Krankenhaus so aufgestellt, dass du auch die Arbeitsweise der Klinik kennenlernst, wie gehen die um mit Medikamenten, wie hoch ist zum Beispiel die Kaiserschnittrate dort, wie... Man kriegt ja ein Gefühl, wenn man da durchläuft und ein bisschen was erzählt wird und die Klinik vorgestellt wird auch. Wie ist die Atmosphäre dort in der Klinik? Sind die alle gut miteinander? Arbeiten die einzelnen Bereiche gut Hand in Hand? Und da kriegt man ja einen guten Einblick. So, dann geh einmal nochmal persönlich hin, wo du nochmal mit einer Hebamme nochmal durchläufst. Und dann als drittes, das machst du kurz vor der Geburt, eben so, ich sag mal, ab der 34., 35. Schwangerschaftswoche, dass du dort in der Klinik einfach mal deine Daten aufnehmen lässt. Und ja, hier bei uns in Wismar heißt das das sogenannte, jetzt in Anführungsstrichelchen, Geburtsplanungsgespräch, obwohl ich die Begrifflichkeit extrem schlecht gewählt finde. Man könnte es auch einfach Anmeldegespräch nennen. Da geht es halt bei uns hier hauptsächlich darum, alle Daten aufzunehmen, dass die Frau im Computer erfasst ist, dass man nochmal mit ihr durchgegangen ist. Was war jetzt im Verlauf der Schwangerschaft? Gab es da Schwierigkeiten? Oder war das eine tipptopp 1a Schwangerschaft? Dass man eben auch diese Aufklärungsbögen über eventuelle Risiken nochmal mit der Frau ganz in Ruhe und auch ohne Wehen besprechen kann. So, und dann kann man nach Hause gehen und das alles nochmal sacken lassen. Ja? Ja, das wären so die 3 Male, die man sich eine Klinik durchaus anschauen kann.
Man im Krankenhaus auch nochmal untersucht?
Das ist unterschiedlich von Klinik zu Klinik. Also wir haben das jetzt innerhalb der Pandemie abgeschafft, weil die Frauen nicht mehr so lange in der Klinik sein sollen, also auch zu solchen Gesprächen, dass man sich wirklich auf das Notwendigste beschränkt hat. Es war schon durchaus noch vor einem Jahr so, dass die Frauen dann nochmal eine CTG-Kontrolle bekommen haben, nochmal eine Untersuchung. Aber da denke ich dann, was soll die Untersuchung in der 35., 36. Woche? Es hat mit der Geburt an sich nichts zu tun. Das kann man sich vorbehalten für Frauen, die vielleicht irgendwelche Probleme in der Schwangerschaft hatten, wo man wirklich nochmal genau nachschauen muss und vielleicht nochmal eine Untersuchung machen muss. Okay. Aber ansonsten gibt es für mich ehrlich gesagt erstmal keinen Bedarf, warum eine Frau da nochmal untersucht werden muss.
Gut, also es gibt nicht so eine Standard-Untersuchung, weil das gehört zusammen. Nein. Wie sagtest du, Geburtsplanung?
Planung. Ja. Jeder, der schon ein Kind gekriegt hat, weiß, dass man da mal so gar nichts planen kann. Ja. Und auch natürlich kann ich auch Wünsche äußern, ob das dann letztendlich 1:1 umzusetzen geht. Das wäre genauso, als wenn du jetzt heute das Wetter für in 3 Wochen vorhersagst. Das geht nicht. Ne? Und wir haben jetzt hier heute ja einen Tag, wo alles zwischen Sturm, Prasselregen, Sonnenschein, 15, 16 Grad, jetzt scheint gerade die Sonne.
Ja.
Und genauso, im Grunde ist eine Geburt jetzt gar nicht viel anders. Es kann genauso ambivalent auch sein. Und deswegen finde ich solche Begrifflichkeiten wie Geburtsplanung ein bisschen schwierig.
Ja, ich weiß ja, dass du auch im letzten Gespräch sozusagen vor der Geburt, ich weiß, wann die Geburt ist, aber wir hatten ja jetzt gerade unser letztes Gespräch, dass wir auch über Geburtswünsche ja sprechen, wo du konkrete Fragen nochmal dazu hast. Du einfach weißt, okay, wo geht die Tendenz hin von dem Paar oder von der Mama? Und genauso sagst du auch immer dazu, habt einen Plan B.
Ja, also es ist immer gut, irgendwie, also nicht nur fokussiert zu sein auf das, was ich mir da jetzt wünsche. Weil, also das sage ich auch immer in der Geburtsvorbereitung, man muss offen bleiben in seinem Kopf, auch für andere Dinge. Ja, also man kann sich nicht wünschen, ich möchte unbedingt eine Wassergeburt. Mhm. Ja, das ist so, fällt mir jetzt nur so als Beispiel ein. Und dann ist genau der Kreißsaal, wo diese Badewanne steht, besetzt.
Genau, man muss sozusagen, wir in Wismar haben einen Kreißsaal mit Badewanne und einen ohne. Genau.
Ja. Das ist aber in einigen anderen Kliniken auch so, dass da nicht alle Kreißsäle mit einer Gebärbadewanne ausgestattet ist. Genau, das sind auch Kostengründen.
Mhm.
Aber ne, du hast dann vielleicht so ein, ja, du hast dir so eine Wunschreise durch deine Geburt und so weiter, hast du dir jetzt vielleicht in deinem Kopf so zurechtgelegt und dann, bam, dann geht die Geburt nicht mal mit Wehen los, sondern dann springt dir mit einmal die Fruchtblase und mit einmal ist alles anders.
Mhm.
Ja, oder du kriegst Blutung und mit einmal ist alles anders. Und deswegen sage ich immer den Paaren, bleib bitte, bitte offen.
Mhm.
Ich bespreche zwar Geburtswünsche mit den Paaren, aber auch da sage ich immer, bitte legt euch nicht zu sehr fest. Mir hilft das einfach nur, ein bisschen zu schauen, wie ist dieses Paar drauf? Ist das ein Paar, was sehr sicherheitsbedürftig ist? Brauchen die sehr viele Untersuchungen und Kontrollen? Oder ist das ein Paar, wo ich einfach nur ganz entspannt daneben sitzen brauche und die Situation beobachte und einfach alles in Ruhe alleine machen lassen kann? Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
Mhm.
Da haben die Frauen ja auch jeder so seine Sichtweise. Und das ist ja auch das, was ich gut finde, dass eine Frau da mit ihrem Bauch dran geht und mit ihrem Bauchgefühl an die Geburt dran geht und mir da auch nochmal sagt, ich brauche das oder ich bin so ein Mensch, ich brauche da die absolute Kontrolle, was natürlich unter einer Geburt schon mal gar nicht geht. Also man sollte sich die Leitplanken in seiner Vorstellung nicht ganz so eng stecken, sondern wirklich offen bleiben in alle Richtungen.
Hm.
Es kommt, wie es kommt, sagt man.
Ja? Ja, und ich weiß auch noch, dass du sagst, dass bei der Frau, eigentlich da seid ihr eigentlich ganz gut miteinander eingespielt und dann kommt aber der Geburtsbegleiter, also meistens ist ja dann der werdende Papa, der dann dabei ist, der dann da so reincrasht, weil der auf einmal irgendwie gar nicht so klarkommt mit der Situation oder du merkst halt, irgendwie sollte der mal rausgehen und dann gibt es so hier dein Codewort, hol mir mal eine Coca-Cola Light, die es im ganzen Krankenhaus mich nicht gibt.
Ja, das stimmt. Genau, also man muss eben dazu wissen, dass die Geburt ja sehr stark davon geprägt ist, von allen Menschen, die wirklich dort vor Ort sind. Ne? Also das ist ja dann nicht nur die Hebamme, das ist der Geburtsbegleiter, also oftmals eben der Partner oder die Partnerin. Ja, dann auch irgendwann vielleicht, wenn wir in einer Klinik sind, ein Klinikarzt oder vielleicht eben auch noch eine Schülerin, eine Hebammenschülerin, die auch ja vor Ort sind, wenn man in ein Ausbildungskrankenhaus geht. Ne? Sodass man eben... wir wissen, dass alle Personen, die sich in diesem Kreißsaal aufhalten, einen sehr, sehr starken Einfluss auf das Geburtsgeschehen haben. Mhm. Ne? Und das ist ja auch der Grund, warum ich meine, es wird immer gerne belächelt bei uns im Kreißsaal, aber es ist ja der Grund, warum ich unheimlich gerne einfach nur mit den Paaren oder mit der Frau einfach alleine bin. Ja, ich möchte da niemanden haben, solange alles gut ist und alles gut funktioniert, brauche ich da niemanden. Da bin ich froh, wenn man da so, ja, nur zu dritt ist.
Mhm. Und war die Geburtsgeschichte von dir, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, da war irgendwie, die Geburt kam so in Stocken und dann ging aber der Arzt, ging dann raus aus dem Kreißsaal und dann funktionierte die Geburt. War das mal eine Geschichte bei dir?
Sicher. Also da gibt es ganz, ganz viele Geschichten. Und es ist natürlich, wenn du dir vorstellst, eine Frau kommt oder ist im Kreißsaal und ist da über mehrere Stunden mit ihrem Partner, mit der Hebamme. Und dann kommt kurz vor der Geburt eine zusätzliche Person rein. Die haben sich unter Umständen vielleicht noch gar nicht richtig begrüßen können, weil im Hintergrund dann der Dienstwechsel der Ärzte war. Mhm. Und dann kommt da mit einmal jemand rein, den du vielleicht zuvor noch nie gesehen hast, der heutzutage natürlich jetzt in Pandemiezeiten völlig vermummt ist, wo du nur Augenschlitze siehst. Und natürlich macht das was mit der Frau. Also man ist ja mit einmal, wenn man in so einer intimen Situation ist, natürlich guckt man dann erstmal um sich, ein bisschen verwirrt. Und das kann dann auch eben mal ein bisschen in Stocken geraten. Und unter Hebammen ist das, oder grundsätzlich unter Geburtshelfern gibt es immer den schönen Satz, Ärzte sind Geburtsbremsen. Ne? Also deswegen, ein Arzt ist ja aber auch dafür da, Problemgeburten zu begleiten. Also wenn man auf normalem und natürlichem Wege nicht weiterkommt, dann eben mit dem Arzt gemeinsam Strategien zu entwickeln, welchen Weg können wir gehen oder müssen wir es jetzt durch medizinische Interventionen sogar abbrechen. Ne? Ja. Genau, also das, da sollte man sich auch sehr, sehr auch drauf einstellen und wie gesagt auch nicht in seinem Kopf alles zu sehr durchgehen. Mhm. Ne? Aber da sind wir, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zur mentalen Vorbereitung. Also die geistige Vorbereitung, damit meine ich eigentlich, sammel Fakten, informiere dich, was ist möglich, was kann dein Weg sein, informiere dich auch über deine Geburtsklinik. Ich glaube, dazu machen wir nochmal eine Extra-Folge. Ja. Worauf sollte man da achten, was ist wichtig für den Geburtsort. Also sammel Fakten, das ist für mich die geistige Vorbereitung.
Ja, eine abschließende Frage dazu noch. Inwieweit würdest du empfehlen, sich mit dem Thema Kaiserschnitt auseinanderzusetzen?
Auch Fakten.
Ja, okay.
Fakten, rundum Fakten. Und die bekommst du eigentlich immer, bei, vor allem eben fundiert bei deiner Hebamme. Ja, da kann jetzt leider nicht irgendwie so ein Online-Workshop oder so, ja, leider, kann das einfach nicht helfen, weil es sei denn, es ist von einer Hebamme gemacht. Ja? Mhm. Dann hast du dein Faktenwissen. Also ich finde eben dieses Faktenwissen auch wirklich wichtig, damit man nicht mit völlig verklärten Vorstellungen dann irgendwann in eine Geburt geht, weil man einfach gar nicht weiß, wie funktioniert es denn.
Ja. Ne? Was ich da auch sehr spannend so finde, ist, dass es, wie geht der Satz, mit Geburt mit Hebamme ja, aber mit ohne Hebamme nicht?
In Deutschland ist gesetzlich geregelt, dass eine Geburt ohne eine Hebamme nicht stattfinden darf. Allerdings, wenn eine Frau jetzt vorhat, zu Hause in der Toilette ihr Kind zu gebären und sich, dann ist sie kann sie ja keiner zwingen, jetzt eine Hebamme dazu zu rufen. Nur passiert irgendwas, ist diese Frau auch haftbar zu machen. Ja, ist mit dem Kind etwas oder ist meinetwegen, das wäre jetzt ja Worst Case und da will ich jetzt hier auch gar keine Angst machen, aber hat eine oder wird dieses Kind tot geboren, ist das unterlassene Hilfeleistung. Mhm. Ne? Also ist ja auch strafbar, wird ja auch strafrechtlich verfolgt dann.
Ja.
Ja, also im Normalfall soll zumindest in öffentlichen Bereichen wie Geburtshaus, Hebammenpraxis oder in einer Klinik, muss eine Hebamme vor Ort sein. Also das gilt eben vor allem auch für Kliniken.
Ja.
Die muss anwesend sein bei der Geburt. Und
aber der Arzt nicht?
Der Arzt vom Gesetzgeber her nicht, aber in den Kliniken ist es ja ganz, ganz oft so geregelt, dass wir zum Beispiel in Wismar, wir haben eine arztgeleitete Geburtshilfe.
Ach, so heißt das, okay.
So heißt das dann. Dann hast du eine arztgeleitete Geburtshilfe. Also der Arzt hat quasi im Hintergrund, zumindest bis ich ihn rufe als Hebamme, ab dann hat er auch eine Verantwortung für die Frau.
Alles klar.
Das wird damit gemeint. Ne? Genau. So, Überleitung. Also das ist für mich so diese Fakten. Fakten sammeln, Fakten wissen, sich einholen. Aber das ist auch bei jeder Hebamme eigentlich völlig normal, dass man da einen Geburtsvorbereitungskurs macht. Mhm. Sicherlich, es kann natürlich, weil wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass Hebammen auch sehr unterschiedlich arbeiten. Es gibt auch welche, die nur in der Wochenbettbetreuung so arbeiten. Da würde ich natürlich mal losstiefeln und gucken, was ist da in meiner Nähe möglich. Es gibt auch manche Krankenhäuser, wo Geburts... Also ich habe zum Beispiel mal eine ganze Zeit lang im Wetteraukreis gearbeitet. Mhm. Und da war das, da hatte ich eine Geburtsvorbereitung an der Klinik aufgebaut. Mhm. Wir hatten dann diverse Geburtsvorbereitungskurse laufen und das war halt dann an die Klinik gekoppelt. Mhm. Das war auch ganz schön. Dann hatten die Frauen auch schon mal eine Bindung zur Klinik und wussten dann auch schon, ah ja, guck mal, die sind dann ja schon 6-mal den Weg dahin gefahren.
Ja,
ne? Also richtig. Das ist dann schon nachher ein bisschen wie nach Hause kommen.
Mhm.
Ne? Gut, ja, die mentale Vorbereitung, damit meine ich eben das, was ich auch schon angesprochen habe. Fokussiere dich nicht zu sehr auf bestimmte Dinge. Ja? Bleib in deinem Kopf offen für alles, was kommt. Habe keine Ängste, wobei das heutzutage natürlich schon schwierig ist. Wenn ich manchmal gucke, wie viele Vorsorgeuntersuchungen die Frauen haben, da reicht der normale Mutterpass gar nicht. Da kommen noch mal 5 Vorsorgeuntersuchungen dazu. Dann hört man hier was und dann hört man da was. Und dann musst du auch noch mal in die Klinik und dann machen die da vielleicht noch mal einen Ultraschall. Und dann, ja, jeder mag so seinen Senf dazugeben. Mhm. Und dann, es gibt ja so ein schönes Sprichwort, ne? Viele Köche verderben den Brei. Mhm. Und Frauen sind natürlich auch gerade in einer Schwangerschaft extrem empfänglich für alles, was gesagt wird. Die sind so wahnsinnig empfänglich für jedes komische Runzeln der Stirn beim Arzt, wenn der vor seinem Ultraschall sitzt. Ne, da hat eine Frau einfach Antennen für.
Mhm.
Weil sie hat jetzt ja nicht nur die, sie will ja alles zu 120% richtig machen. Mhm. Oder vielleicht sogar zu 500% richtig machen. Deswegen, da finde ich, ist es heutzutage wirklich schwer, gelassen zu bleiben als Frau. Ich habe viele, viele Frauen, die so verunsichert eigentlich schon in den letzten Wochen der Schwangerschaft ankommen. Oder wenn du im Kreißsaal bist, viele Frauen, die so verängstigt überhaupt in eine Geburt starten.
Mhm.
Liegt auch ein bisschen daran, also da will ich jetzt gar nicht nur der ganzen Vorsorgestrategie die Schuld geben. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass Frauen heutzutage die komische Idee haben, so viel rundherum zu hören.
Mhm.
Die wenigsten bleiben ganz bei sich. Ja, also es hat mich doch einfach nicht zu interessieren, wie Lieschen Müller aus Kleinen Schnuckelsdorf, keine Ahnung, da jetzt ihr Kind gekriegt hat. Aber heutzutage sind wir so sehr vernetzt durch Social Media, dass die Frauen natürlich auch Geburtsgeschichten aus Übersee hören und die Möglichkeit haben, irgendwelche amerikanischen Geburtsvideos sich anzuschauen. Oder wirklich, man ist so extrem vernetzt heutzutage, dass die Frauen einfach auch wahnsinnig viele Informationen haben und vor allem Informationen, die sie überhaupt gar nicht brauchen.
Mhm.
Es hat mich nicht zu interessieren, wie alle meine Freundinnen ihre Kinder gekriegt haben, weil das hat nichts mit meiner eigenen Geburt zu tun.
Mhm.
Wir sagen zum Beispiel immer, don't Google Würfelkugel. Ja, man hat einfach als Schwangere, da kann man das Handy auch mal ein bisschen beiseite legen und da muss man nicht, man muss nicht alles wissen von allen anderen Frauen, ja. Es gibt ja auch immer so Trends in der Geburtshilfe, was weiß ich, dann war das die Lotusgeburt, ist es wahrscheinlich immer noch oder dann ist es, ach, all möglichen Kram, ja, eine Zeit lang war es nur die Wassergeburt, dann ist es Hypnobirthing, das sind alles Trends in der Geburtshilfe. Wenn du lange genug in diesem Geschäft bist, hast du jeden Trend schon mal mitgemacht.
Mhm. Ja? Ist Trend auch Geburtshaus, war das auch mal ein Trend?
War mal ein großer Trend, ist jetzt, oder ist eigentlich, ist ja auch eine schöne Sache. Mhm. Also Geburtshaus finde ich grundsätzlich auch wirklich eine schöne Sache, vielleicht auch sogar noch in Kooperation mit einem Arzt oder so. Die Idee ist natürlich toll. Du hast in diesem Geburtshaus so bestimmte medizinische Apparate, wo du, wenn es Probleme gibt, ne? Häufig sind solche Geburtshäuser auch sehr dicht an einer Klinik. Mhm. Ne? Ja, also es gibt so ganz, ganz viele Trends auf jeden Fall in der Geburtshilfe. Und da ist es immer so, ich muss da nicht alles mitmachen und ich muss vor allem auch nicht alles in meine Schwangerschaft und in meine Geburt packen.
Mhm.
Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und das meine ich auch so ein bisschen mit mentaler Vorbereitung. so bei sich zu bleiben und zu gucken, was brauche ich denn jetzt in meiner Schwangerschaft? Und ist es nicht so einfach nur mal die Vorstellung, ich stehe morgens auf und ich bin einfach schwanger und ich lebe durch meinen Tag und ich gehe abends wieder ins Bett, ohne nach links und rechts zu hören und ohne mich mit tausend anderen Sachen zu beschäftigen, die irgendwer anderes in seiner Schwangerschaft oder in seiner... Finde ich total cool. Also so, ja. Und so war es früher. Frag mal, also wenn ich mit meiner Oma rede über Geburt, meine Oma ist fast 95 Jahre alt, ne, dann sagt die, ja, das war halt so, ne? Habe ich ja schon bei meiner Mutter gesehen, die hat ja auch 5 Kinder gekriegt. Da hattest du nur deinen engen Familienkreis, wo du Geburten, Schwangerschaften beobachten konntest. Klar. Damit bist du aufgewachsen. Vielleicht hast du noch die Nachbarin aus dem Dorf. Mhm. Aber mehr hat dich nicht interessiert. Also selbst 3 Dörfer weiter war schon der Informationsfluss schwierig, weil man sich ja nicht stets und ständig gesehen hat. Telefone gab es noch nicht. Mhm. So, das heißt, die waren einfach nur stinknormal schwanger. Das, was heute so, wir sind intuitiv, das war damals normal. Mhm. Die waren alle intuitiv, weil die überhaupt gar keine Rundum-Informationen hatten. So, und sich da auch mal wieder zurückzunehmen und sich auf sich zu fokussieren. Das meine ich mit mentaler Vorbereitung. Möglichst Vertrauen in seinen Körper zu bekommen und dann völlig entspannt in eine Geburt zu starten. Es ist aber schwierig heutzutage. Und da muss man, je nachdem auch, was man für ein Typ Mensch ist, einfach auch mal ein bisschen für sich gucken, brauche ich vielleicht noch mal ein bisschen Hilfe? Weil heutzutage sind die Frauen ja auch so eine totalen Denker. Die denken ja auch 1000 Sachen kaputt. Unter anderem eine Schwangerschaft und auch eine Geburt. Ja, und vielleicht brauche ich da tatsächlich noch ein bisschen Unterstützung in meiner mentalen Vorbereitung durch zum Beispiel autogenes Training, durch vielleicht Entspannungsübungen, durch Meditationsübungen. Da kannst du ja auch das Internet aufmachen und findest 1000 Sachen. Mhm. Ja? Und ich finde, das muss auch gar nicht zwangsläufig jetzt eine Meditationsübung oder autogenes Training speziell auf die Geburt sein, sondern eher stärke dein Selbstbewusstsein und finde zu deinem Körpergefühl. Ja. Das ist für mich viel wichtiger. Komm raus aus deinen Gedankenkarussells. Ja, und sei nicht ängstlich, sondern sei völlig frei im Kopf, wenn du in eine Geburt startest. Und sage dir einfach immer wieder, es ist ein, ich kann mich nur gut vorbereiten und ab irgendwann liegt es nicht mehr in meiner Hand. Dann macht der Körper mit mir, mit meinen Gedanken, was er will. Und da kann ich kann das gedanklich nicht mehr steuern.
Ja.
Weil die Geburt wird von unserem Stammhirn gesteuert. Das sind diese ganzen Prozesse, die vollautomatisiert ablaufen.
So, ne? Wie wir automatisch, einfach, das ist so drin, wir gehen auf Toilette. Wir wissen, wir müssen auf Toilette oder atmen.
Atmen. Komplett, genau. Ausscheidung, Urin, Stuhlgang. Ne? Du denkst ja auch nicht darüber nach, ob du deine Periode bekommst. Ja? Das sind alles Automatismen, die von unserem Stammhirn geregelt werden.
Genau.
Ja? Und genau das Gleiche, im Grunde ist eine Geburt auch von unserem Stammhirn geregelt. Es liegt nicht in meiner Hand, was passiert und was kommt. Aber ich kann es dazu machen, dass ich es blockiere. Ne? Dieser Klassiker, Bahnhofstoilette. 10 Leute stehen noch vor der Tür und wollen auch da auf die Toilette. Du musst dich aber eigentlich entleeren und kannst nicht. Ja, ja, wie soll ich sagen? Das ist eben nicht diese Wohlfühlatmosphäre, die man vielleicht eben zu Hause hätte. Und das meine ich mit mentaler Vorbereitung. Es muss für mich irgendwann klar sein, wo gehe ich hin? Wie wird es dort laufen? Aber plane eben nicht zu doll. Bleib offen in dem, was du tust.
Ja, total.
So. Und das meine ich mit mentaler Vorbereitung. So, und dann die dritte Säule im Grunde ist die körperliche Vorbereitung. Und ich glaube, das ist jetzt hier ein offenes Geheimnis im Podcast. Und da bin ich auch, oder sowieso grundsätzlich ist es, die Leute, die mit mir zu tun haben, ist ein offenes Geheimnis, dass ich das unheimlich wichtig finde, dass die Frauen sich körperlich vorbereiten. Und damit meine ich nicht nur sie zu drillen auf den Sport oder so, überhaupt gar nicht. Ich meine damit auch eben gesunde Ernährung. Darüber haben wir auch schon Podcast-Folgen gemacht. Ne? Bereite deinen Körper vor. Unterstütze deinen Körper, dass er diese Höchstleistung auch vollbringen kann. Ja? Und damit meine ich eben Ernährung und damit meine ich eben auch, bereite deine Muskulatur vor. Kein Sportler geht in einen Wettkampf, ohne sich nicht ausreichend vorbereitet zu haben. Ich würde auch nicht einfach so beim Wismar-Buchtschwimmen mitmachen, wenn ich nicht vorher wenigstens weiß, ich schaffe da locker flockig, auch wenn das Wetter nicht mitspielt, meine 3,5 Kilometer zu schwimmen.
Ja. Ja. Oder hier, wir haben den Schwedenlauf hier, das ist ein 10-Kilometer-Lauf, den gut manche, die so sportlich sind wie wir vom Grunde her, ne, die laufen ja auch mal aus dem Stand.
Genau, aber ich könnte den jetzt auch so aus dem Stand laufen, aber es gibt eben auch Menschen, die, für die ist das so ein Event im Jahr und genau, da bereiten die sich auch drauf vor und da trainieren die dann auch regelmäßig. Und Geburt ist ja auch ein Event, ja, und es ist ja auch, eigentlich soll es ja ein Fest sein und auch vor allem nicht mit unter diesem Deckmantelchen, oh Gott, ja, oh Gott, jetzt geht die Geburt los, ne, da kriegen ja, zucken ja schon alle zusammen, ne, und es ist ja dann immer irgendwie, hat man immer das Gefühl, es ist was Hochdramatisches, ja, überhaupt nicht.
Ja, weißt du, welcher Vergleich mir gerade kommt? Wir hatten ja auch schon eine Folge gehabt, von wegen so Kostenfalle Baby, Erstausstattung, ne, wie viel Geld man so ausgeben kann, und ich erlebe das manchmal bei Sportlern halt auch, die haben die geilsten Schuhe, Klamotten, hast du nicht gesehen, aber das heißt nicht, dass du ein guter Läufer bist.
Ja, ich muss dazu ganz kurz die Geschichte erzählen. Ich habe immer, wenn ich jetzt nach Hause fahre, abends, also ich muss an so einer Tangente, also neben der Straße, so ein Radweg, ne? Und da läuft seit, ich glaube, 2 Wochen oder 3 Wochen, läuft da jeden zweiten oder dritten Tag ein junger Mann in der Jeanshose, im T-Shirt und irgendwelche ollen Schuhe. Noch nicht mal Turnschuhe. Irgendwelche ollen Schuhe. Und der läuft, der joggt offensichtlich. Also so läuft er. Der läuft nicht, als wenn er zu spät zum Bus kommt. Der wird nicht vom Hund
verfolgt.
Nein, überhaupt nicht. Er wird weder vom Hund verfolgt, noch ist da irgendwo in der Nähe eine Bushaltestelle, wo er schnell hin müsste oder so. Ich glaube tatsächlich, dass der joggen lernt oder sich da anfängt, dass der wahrscheinlich noch nicht mal irgendwelche Sportklamotten im Schrank hat.
Ja.
Und da habe ich auch so, gestern habe ich ihn nämlich auch wieder gesehen und habe so gedacht, wie cool eigentlich, ne? Der geht jetzt einfach laufen. Und dabei hat er eine Jeans und ein T-Shirt an und läuft.
Ja.
Wie cool. Weißt du, die ganzen hier so Laufgruppen und so, die du siehst, die dann totale High-End-Turnschuhe haben und mit Leucht, Jacken, spezielle Windjacken und spezielle Hosen und. Und der läuft einfach.
Ja.
Ja. Und das fand ich, passt jetzt eigentlich ganz gut zum Thema. Mach doch einfach eine Geburt.
Ja.
Einfach mal, es passiert doch eh von alleine. Wir haben es doch sowieso nicht in unserer Hand, wie die Geburt läuft. Und wenn ich in meinem Kopf möglichst offen bin, mich gut vorbereitet habe, es schadet ja grundsätzlich nicht, auch seinen Körper fit zu halten in einer Schwangerschaft. Das ist ja grundsätzlich eine gute Idee, um auch hinterher wieder gut. Ne? Aber wenn du diese Dinge gemacht hast, dann liegt es nicht mehr in deiner Hand. Dann kommt irgendwann Tag X, wo die Wehen losgehen oder die Fruchtblase springt und dieses Baby entscheidet, ich komme jetzt raus.
Also ist ganz wichtig, dass man sich ja wohlfühlt in seiner Schwangerschaft. Ne? Das heißt, dass man sich eine entsprechende Hose anzieht, die natürlich passt und nicht zu klein ist. Aber wenn ich das jetzt so vergleiche, wie ich auch manche so manchmal erlebe, was die sich dann alles kaufen und shoppen gehen und schick und toll machen, dass das am Ende ja nichts aussagekräftig ist, ob du dich auf deine Geburt so vorbereitet hast, ne?
Naja, das geht ja, ich meine das jetzt nicht mal mit Klamotten, ne? Also da kannst du dir ein Geburtsnachthemd kaufen oder...
Ja, stimmt, das hatten wir auch.
Ja, genau, kannst du dir ein Geburtsnachthemd kaufen oder kannst du dir vielleicht noch ein extra Lagerungskissen für deine Geburt kaufen oder so. Ich meine aber auch innerhalb der Geburtsvorbereitung. Du kannst ja auch, wenn du da das Internet aufmachst, ja, dann gibt's hier ihr Weg zur Traumgeburt, irgendwelche...
Das, stimmt.
Ja, ja, irgendwelche Coaching, also ne, so Programme oder ich muss leider drauf rumreiten, Hypnobirthing, gibt's ja aber auch andere, wo du richtige, ja, Coaches kaufen kannst für teuer Geld, die dich dann in deine Traumgeburt bringen. Und dann hast du diese Vorstellung, ja, das wird meine Traumgeburt. Aber dann definiere erstmal Traumgeburt. Was ist denn deine Traumgeburt? Die kann bei jedem anders aussehen. Bei dem einen, bei der einen Frau, also da, wie gesagt, ich bin zu lange im Geschäft. Und man kann nicht davon ausgehen, dass jede Frau eine Traumgeburt findet, empfindet, wenn sie zu Hause ihr Kind gebärt oder alleine im Wald oder ja, so wie June und Kello, wo wir das Interview gemacht haben, ne, alleine in Thailand in einer Hütte.
Ja.
Das ist für die gut gewesen, ja, aber für eine andere Frau wäre das würde das überhaupt nicht gehen, zu der würde das überhaupt nicht passen. Und es gibt eben auch Frauen, die sagen, meine Traumgeburt ist, wenn ich da morgens früh um 7 ins Krankenhaus komme, um 8 der Kaiserschnitt gemacht wird und ich dann glücklich mit meinem Baby im Bett liege.
Ja, genau.
Und deswegen, das und alles völlig wertfrei, das muss jeder definitiv so machen, wie er das für sich gut empfindet. Und jeder wird seine Beweggründe haben, das so zu gehen, diesen Weg so zu gehen. Ne? Und deswegen finde ich und wäre ich zum Beispiel auch extrem vorsichtig mit so einem Programm wie hier Dein Weg zu deiner Traumgeburt. Das böse Erwachen kommt dann, wenn es nicht so läuft, wie man sich das so vorgestellt hat.
Ja. Was ich dabei für mich so rausgezogen habe, ich bin ja seitdem ich 2017 war, ich das erste Mal schwanger, und da kam so dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, kam dann irgendwie so auf mich zu, und beschäftige mich ja recht intensiv damit seit 4 Jahren, und ich habe halt auch für mich gemerkt, von diesem, naja, so wie wir es auch in der Folge hatten mit dieser Erstausstattung, ne, der Markt ist mittlerweile riesig, auch bei diesen Online-Vorbereitungskursen, sei es jetzt Traumgeburt, friedliche Geburt, Geburt mit Flo und wie sie alle heißen, dass man, so wie du gerade sagtest, auch bei den Fakten, dass man schon vielleicht auch schaut, was gibt es für diesen Themenbereich, also mentale Vorbereitung, aber dann auch wirklich schaut, was passt wirklich gut zu mir. Weil ich habe in diesem ganzen Sumisorium, was es halt alles gibt, für mich gemerkt, dass Journalen mir unheimlich hilft. Aber ich habe kein Journal gefunden, also so eine Art Schwangerschaftstagebuch, was halt für mich so passt. Also habe ich so ein bisschen so mein eigenes gemacht. Weil manchmal waren da Fragen drin, wo ich dachte, habe ich die Hälfte nicht ausgefüllt. Oder es war irgendwie zu, sag ich mal, spirituell, dass es mich nicht erreicht hat. Also habe ich mir meine eigenen Sachen dann aufgeschrieben, was dann einfach kurz und knackig auch einfach war, was war heute der Moment meines Tages. Wie habe ich mich heute zum Beispiel mit meinem Baby, habe ich heute irgendwas für unser Baby getan zum Beispiel. Und genauso aber auch diese Sachen wie Affirmation und Entspannungstechniken.
Aber zur Affirmation, ne? Heutzutage heißt das positive Affirmation, ja? Ehrlich, bei meiner ersten Geburt, Henning, also mein Sohn, wird 25 Jahre alt. Vor 25 Jahren hat kein Mensch von positiven Affirmationen gesprochen. Und weißt du, was ich mir die ganze Zeit während der Geburt gesagt habe? Die ganze Zeit während der Geburt habe ich mir gesagt, du schaffst das, das schaffst du. Du hast nachher gleich dein Baby im Arm. Ne? Das haben schon zig andere Frauen vor dir geschafft. Du wirst hier nicht sterben, auch wenn sich das so anfühlt. Aber du wirst das hinkriegen. Das habe ich mir in jeder Wehe gesagt. Was ist das? Positive Affirmation.
Genau,
es hatte nur einfach keinen Namen.
Genau.
Heutzutage wird das für teuer Geld verkauft.
Ja, ja, genau. Aber am Ende ist es
genau. Das ärgert mich dann immer so.
Ja,
weil das hat eigentlich jede Frau hat doch während der Wehen oder wenn sie in Extremsituationen ist, pusht die sich doch da irgendwie durch. Das macht jeder Sportler. Ne? Genau. Dass man sagt, hey, komm, bei Arschbacken zusammen, die letzten 5 Kilometer schaffst du ja auch noch.
Du kannst es auch Motivationsspruch nennen.
Ja.
Oder, ne, heutzutage heißt es halt Affirmation.
Ja, genau.
Aber ich meine eigentlich nur die Sache dahinter. Also wenn wir die Hülle mal abnehmen, worum es geht, ist es ein positiver Motivationsspruch. Und da habe ich für mich auch gemerkt, ich brauche da auch nicht 20. Also ich habe da so meine 2, 3 und die habe ich einfach jeden Tag und es wird so eine Routine, die einfach in mir drin sind und Klaus kennt sie auch und der weiß ganz genau, dass er mich damit kriegt. Du weißt auch, mit welchen Sprüchen du mich kriegst und das ist genauso auch bei diesen Meditationen. Ich brauche nicht eine ganze App voller Meditationen, ich habe genau 2, die ich mir anhöre, je nachdem, wenn ich Gassi gehe, habe ich eine. Wo ich sage, worauf ich habe jetzt Bock drauf und ich habe eine abends zum Einschlafen. Und es ist aber auch nicht so wie so eine Challenge, dass ich dann sage, so, ich muss die jetzt jeden Abend hören, sondern wenn ich Bock halt drauf habe. Aber da habe ich mir aus diesem ganzen Sumisorium, Persönlichkeitsentwicklung oder dieser mentalen Vorbereitungskurse mir einfach 3 Sachen rausgezogen, die für mich halt passen, aber nicht diesen Anspruch gehabt oder diesen Druck, oh, ich muss das ganze Modul jetzt machen oder diesen ganzen 10-Wochen-Kurs oder so.
Mich kriegst du auch nicht mit Meditation. Also meine Meditation, wenn alles normal ginge, wäre meine Meditation, ins Schwimmbecken zu steigen und 3 Kilometer zu schwimmen. Das ist meine Meditation.
Genau, und darum geht's ja.
Ja.
Was ist das für dich? Zum Beispiel, ich bin auch kein Typ, der sich auf ein Kissen setzt und
Gehst dabei spazieren?
Genau, ich gehe Gassi.
Ja.
Ich habe für mich gemerkt, wenn ich draußen Gassi gehe, ich gehe ganz oft in die Natur, an den Strand, ich komme sofort runter. Ich denke an keine Einkaufsliste, an keine To-Do-Liste, sondern da habe ich für mich definiert, das ist für mich Meditation.
Genau.
Das ist immer die Frage, was definierst du für dich
dafür? Genau, was definierst du? Und das ist ja auch das, was ich den Frauen immer wieder auch in der Geburtsvorbereitung sage. Gucke einfach und ich frage das ja auch, wir haben ja die Geburtswünsche auch schon sind die ja durchgegangen, wenn du sie mir dann irgendwann ausgefüllt zurückgibst.
Schreib sie doch auf, weil wer schreibt, der bleibt.
Ja, und da ist zum Beispiel auch immer eine Frage, die ich wirklich wissen will, weil es mich brennend interessiert, wie kannst du dich gut entspannen und wie gehst du in Stresssituationen um? Das sind so diese beiden Fragen, die für mich irre wichtig sind. Damit ich als Hebamme einfach weiß, wie kriege ich die Frau im Kreißsaal? Wenn mir eine Frau sagt, also für mich ist Entspannung, wenn ich frische Luft habe. Hey, es ist ein leichtes, die Frau vors offene Fenster im Kreißsaal zu setzen.
Richtig.
Ne? Und einmal alle Fenster aufzumachen. Es ist ein leichtes. Oder wenn mir eine Frau sagt, oh, Du hast es selbst. Ich bade unheimlich gern. Mhm. Du gehst, ich glaube, jeden Tag oder alle 2 Tage. Ja. Ich gehe jeden Tag baden. Und das ist etwas, das holt mich runter.
Genau.
Ja? Und dann weißt du doch auch ganz genau, wenn du unter der Geburt baden gehst, in einer Situation, wo du vielleicht ein bisschen hibbelig wirst oder wo es dich ein bisschen übermannt, dann wirst du dich, kannst du dich dann runterholen. Das
genau.
ist, ja, genau. Da kommst du aus deinem Gedankenkarussell raus und dann lässt du dich vom Wasser tragen. Ja, oder ich hatte zum Beispiel mal eine Frau, die hat mir gesagt, also für mich ist, die war auch überhaupt nicht hier mit Meditation, hätte ich dir auch gar nicht kommen brauchen. Mhm. Es war, dieses Wort existierte in ihrem Wortschatz überhaupt gar nicht, ja. Mhm. Aber sie hat mir gesagt, oh ja, eine totale Entspannung ist, wenn ich abends auf der Couch sitze, sie hat 2 Katzen, und diese Katzen neben mir sitzen und schnurren. Das ist ja auch eine Art von Meditation.
Ja, das ist ja es diese ist kognitive eine, Verbindung.
Genau,
ja.
Es ist auch eine Art von Meditation. Da kann sie genauso Wellenrauschen anhören beim Spazierengehen oder auf der Couch. Sie hat aber total, konnte mega abschalten bei Katzengeschnurre.
Ja.
Da habe ich zu ihr gesagt, na, ist doch total einfach. Da lässt du dir von deinem Mann Katzengeschnurre aufnehmen und kannst das schön mit Kopfhörern während der Geburt hören.
Ja, ich habe auch was Neues für mich entdeckt. Ich hatte immer, auf jeden Fall Musik war immer für mich, wo ich dachte, das ist es auch immer noch, aber was ich jetzt für mich entdeckt habe, ist ein Aromaöl. Ich war immer gar nicht so, dass ich sowas brauchte mit Räucherstäbchen oder so, aber Zitronella, weil mich das an Urlaub erinnert. Und jetzt habe ich mir so ein kleines Aromaöl geholt mit Zitronella und das werde ich auf jeden Fall mitnehmen zur Geburt, weil da bin ich sofort so in so Urlaubsstimmung.
Ich hatte mal eine Patientin, die das war auch total schön. Obwohl die Geburt nicht so ganz gut, also ist nicht gut ausgegangen, also nicht im normalen Verlauf ausgegangen, sondern wir sind tatsächlich, mussten wir in den OP fahren. Aber es war eine unheimlich schöne Geburtsatmosphäre, trotzdem.
Mhm.
Ja? Also ich habe es zumindest als eine sehr schöne Geburt in Erinnerung, trotz Komplikationen am Ende. Aber sie hat ihren Mann in Australien kennengelernt und die hatten ganz, ganz viele Aufnahmen. Und da stand der Laptop einfach an der Badewanne und sie hat die ganze Zeit diese Aufnahmen sich angeguckt und war total entspannt. Also die war wirklich mega entspannt, die ganze Geburt.
Mhm. Ne? Voll gut.
Ja.
Das ist eine schöne Idee. Wir waren ja 4 Wochen mit dem Camper in Neuseeland und da haben wir ein Video gedreht, einen Film, der geht 2 Stunden.
Mhm.
Das ist eine gute Idee.
Länger sollte die Geburt halt auch nicht dauern. Genau.
Okay.
Ja, also das ist aber etwas, wo ich meine, das ist so mental gucken, was man sich da auch mitnehmen, was man transportieren kann in den Kreislauf und dann eben ganz, ganz, ganz wichtig, körperlich gut vorbereitet zu sein.
Mhm.
Weil nichts ist schlimmer, als wenn du hast den ganzen Tag schon hinter dir, abends geht die Geburt los und dann bist du körperlich echt am Ende und kannst nicht mehr, kannst vielleicht auch nicht mehr stehen, kannst nicht mehr hocken oder kannst, weil du einfach körperlich nicht in der Lage dazu bist und dich zu bewegen.
Mhm.
Und das ist doch schlimm.
Ja,
ne? Und Geburt ist Bewegung. Das Baby muss sich ja auch nach draußen bewegen. Also Geburt ist Bewegung und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, die Muskulatur vorzubereiten, aber auch den Körper, dass der leistungsfähig ist. Deswegen ja auch nochmal, ich wusste bis vor kurzem nicht, dass es Löwendiät heißt, aber Löwendiät, ja. Ich habe schon immer den Frauen gesagt am Ende, so die letzten 5, 6 Wochen, bitte nicht mehr so viele Kohlenhydrate, bitte nicht mehr so viel Zucker, reinigt euren Körper nochmal, dass ihr fit seid für die Geburt. Ja, und das sind für mich die 3 großen Säulen, um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen.
Genau, ja. Wir wollten quasi mit der Folge auch einen Einstieg finden zu diesem ganzen Thema Geburtsvorbereitung. Mhm. Wir wussten, dass es schon etwas länger wird heute, die Folge, ohne dass wir so richtig ins Detail gegangen sind.
Mhm.
Deswegen werden jetzt in den nächsten Wochen immer einzelne Folgen kommen, wie zum Beispiel die Phasen der Geburt, was gibt es alles an Geburtswünschen. Wir haben auch noch ein Interview mit der Chefärztin zu den Richtlinien zur vaginalen Geburtshilfe. Also auch mal die Sicht von der Klinik dann halt, ne, wie das bei denen dann so gehandhabt wird. Wir haben das Thema Plazenta, was tun wir?
Uns fallen bestimmt noch mehr Themen ein.
Genau, das wird jetzt in den nächsten Wochen dann kommen und das war heute mal eine Einstiegsfolge, eine etwas längere, aber ja, wir denken, dass das Thema Geburtsvorbereitung es auch so verdient hat.
Auf jeden Fall. Für eine Hebamme auf jeden Fall.
Genau.
Geht aber mein Herz auf.
Also dann, wir sehen uns nächste Woche.
Ja.
Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns alle nächste Woche wieder.
Ja, bis dann.
Tschüss.
Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stell uns weitere Fragen an
frage@happy-eisprung.de oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Die heißt Schwangerschaft, natürlich gesund, glücklich wir. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Happy Eisprung,
schwanger aus dem Bauch heraus.
Ahoi!
Shut